palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Serie Amore, ein neuer Start in eine wiederum pickepackevolle Woche, genauso wie es das Wochenende auch schon war. Für mich, für meine Wenigkeit, Mario Rica hier am Apparat, war es ein Bundesliga-Wochenende. Ich muss sagen, ich bin sozusagen der Serie A ein wenig fremd gegangen und beziehungsweise ich wurde gezwungen. Ja, ich wurde gezwungen und ehrlicherweise bin ich nicht belohnt worden durch das, was mir die Bundesliga, zumindest mein Dienstplan der Bundesliga, mitgegeben hat, aber man muss ja einfach mal ein bisschen dankbar sein und da kann man auch mal drüber hinwegsehen. Freitagabend Augsburg gegen Leipzig, da 0-0 über 90 Minuten. Und ehrlicherweise muss ich auch sagen, vielleicht ist das auch ein bisschen sowas, jetzt sage ich erstmal Hallo Marius.
Hallo.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen dieses, eifersüchtig machen, weil davor haben die italienischen Clubs jetzt auch mich nicht die letzte Woche so irgendwie umsorgt, dass ich es gesagt hätte, das tut mir sehr weh, euch jetzt mal links liegen zu lassen. Aber dazu kommen wir gleich vielleicht noch. Es ist in dem Fall auf jeden Fall wieder eine Folge, in der wir von der Community getragen werden. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Und da gehen erstmal auf jeden Fall Grüße raus an den lieben David, der geschrieben hat: Servus, ich höre gerade die neue Folge und muss euch leider enttäuschen. Theo mit 8 Wochen ist leider nicht der jüngste Hörer. Das ist mein Max mit 6 Wochen. Liebe Grüße aus dem Papamonat.
Ja. Das enttäuscht uns jetzt aber.
Cool. Gratulation. Cool. Ja. Mach mal aus dem Papamonat noch ein paar Papamonate. Kann ich nur empfehlen. Ist immer take your time. So. Kann ich aus Erfahrung sagen. So, Heiko hat auch geschrieben. Klasse Folge. International haben sich die Teams nicht mit Ruhm bekleckert. Oh ja, da kommen wir gleich. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Mein Tipp war nicht so toll, ne? Atalanta.
Ja. Und der hat mal noch kurz hier die Frage rausgetroppt, die gebe ich hier an der Stelle mal an die Community weiter. Vlahovic, Transferflop. Kann man bei 89 Millionen das behaupten? Was sagen wir? Was sagt die Community?
Zu Vlahovic hätte ich auch bei, wenn wir zum Derby kommen. Na, dann machen vielleicht da, noch oder? Ein, zwei Worte gesagt, weil Carsten und Christian das Thema auf jeden Fall auch relativ ausführlich besprochen haben. Also, ja, lass uns das da einstreuen.
Dann lass es uns da einstreuen. Jetzt streuen wir erstmal einen Nachtrag ein. Erinnerst du dich noch, wir haben so super spät die letzte Folge aufgenommen und dann, glaube ich, hatte ich sie fertig geschnitten, den Laptop hochgeladen, den Laptop zugeklappt, mich im Büro ins Auto gesetzt, auf dem Weg nach Hause und da trudelte die E-Mail ein von Benny.
Ja.
Und der hat wieder geliefert. Also, und das haben wir ja schon so oft gesagt, die Stadionerlebnisse werden nicht schlecht und wer sich die Mühe macht, eines solches aufzunehmen oder in dem Fall sogar zwei, dann wird es natürlich hier auch gesendet. Das ist einmal der Nachtrag, den wir jetzt hören zum Coppa-Spiel Milan-Roma, als Milan ein gutes Fußballspiel abgeliefert hat. Wer hätte das gedacht, ja. Komm hier, Abfahrt.
Buonasera ragazzi, ciao a tutti. Ich war gestern im San Siro und habe mir das Coppa Italia Viertelfinale Milan gegen Roma angeschaut. Im Stadion waren um die 55.000 Zuschauer. Dadurch, dass Milan im Wintertransferfenster einige Neuzugänge geholt hat, haben gestern Nachmittag noch 15.000 spontan Karten gekauft. Zur Atmosphäre, die Curva Sud hat das ganze Spiel über gute Stimmung gemacht und auch die Roma-Anhänger hat man immer wieder gehört. Was ich bei den Roma-Fans und auch anderen Fans in Italien cool finde, dass die Banner und auch Flaggen haben, was leider bei den Mailänder Clubs nicht der Fall ist, weil das bei denen verboten wurde. Zum Spiel, zur ersten Hälfte, Milan ins gut ins Spiel gestartet und ist in der 16. Minute durch Abraham in Führung gegangen. In der 42. Minute erzielte Abraham erneut den Treffer und es geht verdient mit 2-0 in die Pause. Zur zweiten Hälfte, Roma wechselte Dovbyk ein, der 9 Minuten später den Anschlusstreffer erzielte. In der 59. Minute ist es dann soweit und Gimenez und Joao Felix werden eingewechselt. Im Stadion wird es lauter und man merkt, dass die Fans Bock auf die neuen Spieler haben. In der 71. Minute spielt der Neuzugang Gimenez den Ball wunderschön zu Joao Felix, der den Ball lässig übers Wieler lupft und seinen Debüttreffer erzielte. Das Stadion bebt jetzt und die Fans schreien laut seinen Namen. In der 75. Minute erzielte Reinders ein Eigentor, das knapp wegen Abseits zurückgenommen wurde. Im Großen und Ganzen hat Milan verdient gewonnen. Roma hat erste Hälfte gut gespielt und zweite Hälfte war es bitter, dass das Tor nicht gezählt hat, sonst wären die letzten Minuten spannend gewesen. Zu den Neuzugängen: Joao Felix hat hervorragend gespielt und ich freue mich schon auf die nächsten Spiele. Er hat nach seiner Einwechslung das Spiel an sich genommen und Anweisungen an seine Mitspieler gegeben und auch einige Fouls herausgeholt. Gimenez hingegen hat einen guten Assist gemacht, ansonsten war er unglücklich in einigen Aktionen. Man hat gesehen, dass er sehr viel Qualität mitbringt. Der braucht wahrscheinlich einfach noch ein bisschen Zeit und auf den bin ich auch sehr gespannt. Shoutout auch an Abraham, der hat ein sehr gutes Spiel gemacht und einen Doppelpack erzielt. Grüße aus Mailand an die Community und bis bald.
Und wir schießen einfach das nächste direkt hinterher. Das ist eine kleine Premiere. Es ist mir auch erst, als ich es angehört habe, aufgefallen. Benni sagt es gleich selber auch noch. Der war ja tatsächlich bislang nur bei Milan spielen.
Stimmt, ne? Ja.
Und es war auch das erste Mal bei einem Interspiel. Das war die Partie, die da gerade eben an dem Montagabend, deswegen kam das dann auch ein bisschen später, als er zu Hause war, ja, die ich kommentiert hatte. Inter gegen die Fiorentina. So.
Buonasera, ragazzi. Lieber Mario, lieber Marius und auch liebe Community, ich war heute Abend in San Siro und habe mir das Spiel Inter-Fiorentina angeschaut. Ich war bis jetzt schon öfters im San Siro, wie ihr mitbekommen habt. Ich habe mir aber noch kein Inter-Spiel angeschaut und das ist jetzt das Stadionerlebnis zu meinem ersten Inter-Spiel. Die Atmosphäre war sehr gut. Ich habe mir natürlich wieder eine Salamella geholt, bevor ich ins Stadion reingegangen bin. Zum Spiel. Das Spiel ging 2-1 aus. Das erste Tor war ein Eigentor nach einem Eckball. Ich habe mir dann die Wiederholung noch angeschaut. Mit meinem Lieblingskommentator, von der Sohn natürlich. Und da hat man dann klar gesehen, dass es eigentlich nie zu diesem Eckball kommen hätte dürfen, weil der Ball einfach klar davor schon im Aus war. Und dann beim Eckball kam es zu einem Eigentor von Pongracic und kurz vor der Pause kam es dann zu einem Elfmeter, weil Damian mit der Hand am Ball war. Dann ging es eben 1-1 in die Pause und nach der Pause war Milan eigentlich wieder am Drücker. Die hatten eigentlich das ganze Spiel über einfach die Kontrolle. Und das freut mich als Österreicher natürlich, dass Marko Arnautovic den entscheidenden Treffer geschossen hat. Und gegen Ende hat die Fiorentina dann einfach zwar noch probiert, den Ausgleich zu erzielen, jedoch hat Inter das ganze Spiel eigentlich nichts zugelassen und hat somit verdient gewonnen. Und jetzt ist man eben ein Punkt hinter Napoli und das nächste Spiel für die ist dann das Derby Italia, da freue ich mich natürlich auch als Juve-Fan. Und das war das Stadionerlebnis. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend, liebe Grüße an die Community und bis bald.
Grazie mille, Benni. Immer gerne genommen, deine Eindrücke aus Milano. Und wenn wir bei Nachtrag sind, wollen wir einmal den Europacup gerade, der schon angerissen wurde, rund machen. Juve da tatsächlich das einzige Team, das die italienische Fahne komplett hochgehalten hat.
Ja, es war insgesamt eine ganz gute Woche für Juve.
So. Absolut. Und man muss auch sagen, das Spiel gegen PSV war am Anfang, hat mich Juve richtig überzeugt. Da Ja, oh Gott. Cobb Miners ist nämlich aus der Startelf raus rotiert und ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht von Douglas Lewis.
Okay.
Denn sie hatten gutes Rhythmus im Spiel.
Hat der dann als Zehner gespielt? Oder
nee, schon dahinter, aber sozusagen, ja. Das ist, ich müsste jetzt gerade nochmal lügen, aber machen wir das wie folgt. Ich kommentiere das Rückspiel in der Einzeloption, also alle Juve-Fans, die dann da auch keine Konferenz hören möchten, können sich das rangucken und dann ziehe ich mir das nochmal zu Genüge. Oh Gott, ja, ich ziehe es mir rein und dann sprechen wir nächste Woche nochmal ausführlich drüber, eventuell. Das war eher so, dass er mit neben Locatelli gespielt hat und Wes McKennie hat, glaube ich, dann offensiver gespielt, flankiert von Gonzalez und Yildiz, sowas. Also, und das hatte irgendwie ein bisschen mehr Esprit. Trotzdem haben sie sich einen Ausgleich gefangen von natürlich Ivan Perisic. Klar. Hatten wir alle auf dem Schirm, dass der bei PSV ist, rumspringt.
Der hat bei Hajduk Split, bei Gattuso, seinen Vertrag irgendwie am 28. August aufgelöst oder so, damit er danach noch wechseln kann. Der wollte eigentlich nach Como.
Ah.
Und das hat dann nicht geklappt. An der Deadline ist das gescheitert und dann hat die PSV zugeschlagen. Mhm.
Ja, die waren auch gar nicht schlecht. Also die haben wir auch davor gesagt, dass die, glaube ich, gar nicht so verkehrt sind. Aber Juve hat dann nach dem Ausgleich noch das 2-1 gemacht. Also ganz gute Ausgangssituation fürs Rückspiel. Bei Atalanta sieht es ein bisschen anders aus. Die haben sich extrem schwer getan bei Brügge. Und ich frage mich so ein bisschen, ob das was mit der Grippewelle zu tun hat. Die haben natürlich, Lookman fehlt, keine Frage. Und das waren aber auch, das hat mir auch der Kollege Flottmeier erzählt, ich hatte es gar nicht so auf dem Schirm, dass da auch viele immer wieder unter der Woche so Infekte hatten, etc. Und das ist natürlich okay. Ich glaube, jeder, der mal versucht hat, Sport zu machen, wenn er ein bisschen angeschlagen ist, keine gute Idee. Und ein Hochleistungssport.
Soll man eigentlich auch nicht, das gibt dann eine Herzmuskelentzündung.
Und das dann auch noch so mit dem spielerischen Approach, den Gasperini seine Mannschaft mitgibt. Ja, und irgendwie wirkt das Team ein wenig überspielt und war da auch vogelwild in Abwehraktion. Also das ist eine Tor hergeschenkt und ehrlicherweise muss man jetzt auch sagen, der Elfmeter deiner Nachspielzeit, weiß ich nicht. Aber es war halt wahrscheinlich auch sowas, was du dann irgendwie durch den VAR nicht überstimmen kannst, wenn das der Schiri pfeift. Ehrlicherweise musst du das ich hätte das als Schiri einfach weiterlaufen lassen und gutes.
Für wen war der? Für Brügge?
Der war für Brügge, das war das 2-1. Ah, okay. Für Brügge dann, wo die Darmstadt-Legende dann geknetzt hat.
Ach oder ja.
Nilsson?
Wen Wiesbaden?
Wen Wiesbaden, so.
Ja. Ja, Nilsson oder gleich. Was, ne?
Ja, genau. Ja. Gut. Feyenoord Milan. Tatsächlich wäre fast alles, was ich jetzt im Kopf habe, zu Milan, glaube ich, strafrechtlich relevant.
Oha.
Also, ich check die Mannschaft nicht. Ich check die Mannschaft echt nicht. Das ist so italienische Dortmund. Also, okay. Es gibt bestimmt Leute, die behaupten würden und so Worte wählen würden wie charakterlose Dreckstruppe. Würde ich jetzt natürlich nicht so sagen, aber ich würde schon verstehen, wenn Leute so auf die Idee kommen, das so auszudrücken. Also Rotterdam davor in der Liga 3-0 gewonnen am Wochenende, Trainer trotzdem entlassen, weil sie davor gegen Ajax und PSV verloren hatten und hat das eh alles noch nicht gewiped und dann das Spiel, das erste mit dem Interimstrainer, der von der U21 hochgezogen wurde für die Partie. Strömender Regen, tiefer Platz, all good, frühes Gegentor, Mike Maignan patzt, aber also auch Rafa Leão, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie ein Spieler mit solchen Fähigkeiten 80 Minuten so einen Müll zusammenspielen kann. Also zwei, drei gute Chancen hatten sie noch, eine auch eher, wo er allein auf den Torwart zuläuft und anstatt quer zu legen, läuft er in den Torwart rein.
Es ist schön, dass das mein Take aus der Hinrunde oder vom Anfang der Saison, dass der ein bisschen die Zeit überdauert sozusagen. Das ist nicht einfach nur, es ist ja auch häufig so, man sagt man irgendwie was, kritisiert was und dann ist es danach wieder alles gut.
Ja.
Und man denkt, hä, was, bin ich wieder Sportjournalist und stelle Urteile nach einem Spiel aus, so, ne?
Ja.
Aber ja, vielleicht ist doch ein bisschen mehr dran gewesen.
Total. Und auch ansonsten wirkt das irgendwie noch nicht homogen. Also Joao Felix hat versucht, gemacht, aber auch irgendwie glücklos. Jiménez hat überhaupt kein Land gesehen gegen die alten Kollegen. Und ja, war sehr ernüchternd, muss ich ehrlicherweise sagen. Jo. Bin gespannt, ob sie das zu Hause gedreht bekommen. Also, noch eine Geschichte war dann auch so ein bisschen. Sergio Conceição hat danach so eine Klaus-Augenthaler-PK gegeben.
Mhm.
Ist reingekommen, hast du es gesehen?
Nee, ich habe es nur gelesen, dass er gesagt hat, ich wegen irgendwas rede ich jetzt nur 30 Sekunden.
Ja, genau, so. Er musste 15 Minuten warten und dann geht er 30 Sekunden. Und deswegen geht er jetzt. Man muss ehrlicherweise sagen, bei so UEFA-Dingern, das ist immer gut durchorganisiert und durchgetaktet. Ich weiß nicht genau, was da schiefgegangen ist, weswegen er so lange warten musste. Und man muss selber meistens als Journalist bei UEFA-Wettbewerben nicht lange auf die Interviews warten, weil die UEFA da mit dem Klemmbrett steht und Strichliste macht. Für jede Minute Verspätung zahlt der Verein Strafe.
Okay.
So. Ansonsten kann ich aber, und ich natürlich ist der angepisst nach dem Spiel und wahrscheinlich sogar saurer auf seine eigene Mannschaft als auf irgendwelche Leute, aber come on, also weil dann Leute auch drunter geschrieben haben, ja, er hat doch recht, wenn das da so schlecht organisiert ist. Also ich glaube, keiner von den Journalisten, der da im Raum saß, der gerne vielleicht noch Fragen gestellt hätte, war dafür verantwortlich, dass er so lange warten musste.
Ja.
Andersrum glaube ich, ich habe es auch schon erlebt. Also du wartest selber 30 Minuten auf ein Interview und dann muss vielleicht der Trainer noch 30 Sekunden warten und dann kommst du, ja jetzt oder nie.
Ich glaube, ich erinnere mich an die Geschichte.
Und da muss ich echt einfach mal sagen, also diese Attitüde, die manche höher gestellten Personen oder Fußballer selber an sich da an den Tag legen, weiß Gott nicht alle. Und es sind eher eine Minderheit derer. Aber ja, mein Gott, dann hast du halt 15 Minuten gewartet, jetzt mach doch da deinen Job und gib noch 2, 3 Antworten, 5 Minuten lang. Und immer so dieses Ding so mit, natürlich.
Wenn es eh Antworten sind, die man ja vorher auswendig gelernt hat, ne?
Genau. Und natürlich sind die Journalisten auf dich angewiesen, aber das gibt doch nicht, du bist genauso auf die angewiesen. Die zahlen teilweise oder ihre Arbeitgeber zahlen mit Teil deines Gehalts oder so, ne? Das, du findest statt. Deswegen finde ich tatsächlich unangebracht, sich da auf einen Treppchen zu stellen und andere Leute sozusagen aufgrund anderer Positionen anders zu behandeln. So, ja.
Ja, ich kann vollkommen nachvollziehen, was du meinst, auf jeden Fall.
Genau. Dann hatten wir noch das 1:1 von der Roma in Porto. Da ist ehrlicherweise nur hängen geblieben, weil ich es auch nicht gesehen habe, dass ich ganz viel gelesen habe, dass Claudio Ranieri mit einem deutschen Schiedsrichter, Tobias Stieler, nicht so zufrieden war.
Ja, genau, der hat ich glaube, die Roma hat 8 oder 9 gelbe Karten bekommen.
Mhm.
Und ich habe das Spiel nicht gesehen, wusste man, Thomas Hürner war da, der ist im Urlaub in Porto.
Oh.
Und hat sich das gegeben. Habe ich verpasst, ihn zu fragen, weil da mal 3 Takte zu sagt. Grüße auf jeden Fall an dieser Stelle.
Mhm.
Aber im Forum bei Transfermarkt stand dann darunter so auch, ja, die Römer hätten auch wieder so gespielt wie in Leverkusen und so.
Die Bösen.
Ja,
die
ja.
Die Bösen.
Ja, ja.
Die Bösen. Und ja, ich sag nichts zu deutschen Schiedsrichtern.
Nee.
An dieser Stelle.
Ist aber auch.
Gut Pfiff weiterhin.
Ja. Ausgangssituation, glaube ich, ganz gut.
Ja, passt. Lass uns reingehen in den 24. Spieltag, von dem ich, wie gesagt, sehr wenig gesehen habe, weil ich in der Bundesliga zugange war. Sonntags dann auch noch in Heidenheim, also Derby d'Italia auf dem Schneetreiben am Schlossberg verbracht oder auf der Autobahn, wie auch immer man es möchte. Du hast es gesehen, ne? Und ja. Insgesamt klare Gewinner des Spieltags, kann man vielleicht mal drüber schreiben, Juve, Bologna, Milan.
Mhm. Die Verfolger haben alle gewonnen und die davor haben alle nicht gewonnen.
Das ist lustig, das hat auch der Kollege Flottmeier mir geschrieben. Wenn einer von den Topclubs patzt, dann patzen immer gleich alle. Also von denen, die oben dran sind, so, ne? 1-0, ich habe das Tor gesehen. Chico Conceição, 74. Wahnsinnsvorlag von Kolo Muani, muss man sagen. Ist davor auch übrigens kein Handspiel. Und was ich auch noch gesehen hatte, auch das Einsteigen von McKennie ist eine gelbe Karte und keine rote Karte. Also ist natürlich wurde auch zu dem Spiel wieder das ein oder andere Schiri-Thema aufgemacht. Von dem, was ich gesehen habe, gibt es bei dem Spiel kein Schiedsrichter-Thema.
Anti-Marotta-League.
So, bei dem Spiel gibt es das Thema, dass für mich Inter holt im Schnitt 1,3 Punkte aktuell in Top-Spielen gegen diese direkte Konkurrenz, die sogenannte. Lautaro Martinez ist wieder der Top-Spiel-Lautaro. Ich glaube auch schon gegen die Fiorentina. Der lässt extrem viele Chancen liegen. Ich habe eine Szene im Kopf auch aus dem Derby d'Italia, die ich gesehen habe. Das muss in der ersten Halbzeit gewesen sein, wo er ihn freistehend drüber wämst.
Ja, ja. Wäre auch keine hundertprozentige so, aber bei ihm denkt man dann halt immer so, ja gut, das hätte ich jetzt auch leider nicht erwartet, dass er den reinmacht. So ein bisschen zumindest.
Aber ansonsten sag mal, du hast mir zwischendurch geschrieben, ganz gutes Spielchen. Ja. Ich habe erst dann aufs Ergebnis geguckt und dachte, ah, gutes klassisches Spitzenspiel und irgendwie mal ist einer reingerutscht, aber war munteres Hin und Her.
Ja, also es war kein absolutes Fußballfest oder so, aber ich finde, beide Mannschaften haben ziemlich viel Intensität gehabt. Beide Mannschaften hatten ausreichend Gelegenheiten vorm Tor, auch teilweise richtig schön rausgespielte Chancen oder auch durch Zufall entstandene Chancen, die dann irgendwie richtig, richtig sehenswert waren, wie der Fallrückzieher von Taremi. Also da guckt ihr die Highlights auf jeden Fall nochmal an, dass wenn der reingegangen wäre, reden wir vom Tor des Jahres vielleicht. So ein abgeblockter Schuss oder Flanke und wie er den artistisch da noch aus der Luft pflückt, das ist also Prädikat besonders auf jeden Fall. Aber okay. Die Gregorio hält auch super. Ich hatte erste halbe Stunde das Gefühl, dass Inter das weitgehend im Griff hat. Also, oder vielleicht war es auch der Matchplan von Juve. Das kann natürlich sein, dass man die erstmal kommen lässt.
Thiago Motta hat tatsächlich im Interview danach noch gesagt, dass er fand, dass man in der ersten Halbzeit zu viel Respekt vor Inter hat.
Ja, okay. Na, dann hat der Schein nicht getrügt, auf jeden Fall. Aber als Inter so die ersten zwei, drei Chancen dann hatte, ist Juve besser ins Spiel gekommen, auch durch Konter dann zur Gelegenheit gekommen. Wehr hat dann einen unfassbaren Diagonalball gespielt, den Nico Gonzalez verwertet hat, wo Sommer gut hält und irgendwie eine Minute später hält Sommer dann nochmal richtig gut, auch schon gegen Conceição. So dann, also zur Halbzeit das 0-0 war. Also auf jeden Fall die bessere Sorte Serie A Spitzenspiel und leistungsgerecht. Aber ich fand, dass danach Inter so ein bisschen der Fokus, so ein bisschen die Spielkontrolle einfach entglitten ist. Und dass Juve, das glaube ich, die gerade im Mittelfeld Thuram vielleicht, also ich weiß gar nicht, Conceição ist bestimmt Man of the Match geworden, aber Thuram hätte es meiner Meinung nach auch verdient gehabt. Damit auch das Bruderduell klar gewonnen. Markus wurde nur eingewechselt später und hat dann nicht so viel gemacht. Eine gute Chance, aber aus dem Abseits raus. Und also im Endeffekt hat Juve die im Mittelfeld aufgefressen. Das, was man ja sonst eigentlich immer eher von Inter kennt. Also so das Duell zwischen auch Thuram und Calhanoglu vielleicht so ganz, ganz klarer Sieger auf der Juve-Seite.
Okay.
Und Coop Miners auch, also offensiv geht so, hatte eine gute Szene vorne, aber auch so für die gesamte Balance und so hat er, finde ich, vielleicht mit das beste Spiel für Juve bisher gemacht. Also auch die Kritik von letzter Woche sich zu Herzen genommen. Und ja, das Tor hast du ja schon gesagt, ist natürlich eine Einzelaktion von Kolo Muani, aber das macht er halt Weltklasse. So. Und dann fand ich auch, als es dann zu dem Zeitpunkt gefallen ist, war für mich da auch der Eindruck eher so, dass es mich nicht überrascht hat, dass Juve jetzt das Tor macht statt Inter.
Okay, spannend. Und weil wir es vorhin einmal angesprochen hatten, Vlahović, vermisst jetzt aktuell niemand mehr, ne?
Nee, saß auf der Bank, ich war gerade gar nicht auf dem Schirm, ob er überhaupt noch eingewechselt worden ist, ehrlich gesagt. Sieht alles nach, also irgendwie alles nach Trennung im Sommer aus. Zumindest wenn Motta dann noch Trainer sein sollte. Ich glaube einfach, dass der Spielertyp Kolo Muani, also der, wie schnell der ihn verdrängt hat, hat natürlich dann auch entsprechend die Tore geschossen und da die Vorlagen jetzt gegeben. Das schon beachtlich und passt dann einfach vielleicht besser zum Motta-Ball. Ich dachte ja, ich fand ja eigentlich auch, ich habe dann nicht so viel Frankfurt gesehen, ehrlich gesagt, aber ich dachte eigentlich auch immer, dass der schon eher so eine Art Konterspieler wäre. Aber ist auch schon so verteilungsmäßig und so oder Bälle festmachen und schnell weiterleiten und so, das hat er auch schon, hat er schon teilweise ganz gut gemacht, jetzt auch in dem Spiel.
Ja, und ist auch das alles ist ja das, so was,
immer, das ist ja immer so ein bisschen,
das ist auch alles das, was Motta auch von ihm fordert. Ich habe da auch nochmal ein Interview mir von Motta angehört, wo er so ganz klar gesagt hat, wir dürfen nicht vergessen, dass der bei PSG war und Nationalmannschaft. Ich erwarte alles von ihm. Das muss nicht auch, der ist jetzt gut reingekommen, aber er wird auch irgendwie nicht in die Falle treten, jetzt überheblich zu werden. Dafür weiß er zu gut, dass das Fußballgeschäft zu schnelllebig ist, aber ich brauche nicht nur Tore von ihm, ich brauche alles von ihm.
Ja. Ja, und das hat er auf jeden Fall so jetzt einmal unter Beweis gestellt. Und ich fand ja schon immer, also Vlahović schon immer eigentlich eher so von dem, was er mitbringt, so Haaland-Light.
Mhm.
Wenn du weißt, was ich meine.
Also ja, total.
Jemand, der jetzt halt nicht so der wahnsinnig krass mitspielende Stürmer ist, aber dafür, wenn du ihn halt in die Situation bringst, dann knallt er die Dinger halt irgendwie rein. Und das ist bei der Fiorentina auch viel, die haben ja viel Kontersituationen gehabt, wo das dann relativ schnell ging und er mit 2-3 Kontakten dann eben die Tore da gemacht hat. Und das ist ja bei Juve nie, also weder unter Allegri noch unter Motta jemals, ist das Spiel so auf ihn zugeschnitten gewesen.
Mhm.
Und deswegen insofern vielleicht auch Transfer-Flop, den ich jetzt ihm gar nicht mal so ankreiden würde. Klar waren da auch immer ein paar Spiele dabei, das haben wir ja auch zur Genüge besprochen, wo er dann unglücklich agiert hat, gerade auch in den Topspielen. Aber ja, die Verpflichtung war vielleicht einfach Aktionismus.
Ja.
So. Und ja. Juve wusste vielleicht zu dem Zeitpunkt auch gar nicht so genau, was sie eigentlich von dem Stürmer erwarten. Oder ich weiß nicht, Allegri der sportlichen Führung damals, das ist ja noch die alte gewesen, dann auch mit Agnelli und so, ob er denen nicht gesagt hat, was er braucht oder ob die nicht auf ihn gehört haben, so. Und da wurde halt, ja klar, der hat 21 Tore für Florenz in einem halben Jahr geschossen. Der wird schon bei uns funktionieren.
Ja.
Und dann ist er eben gut genug, dass er 12 Tore die Saison macht, aber er hat halt nie ins System von Juve gepasst, so.
Ja, das stimmt. Ist eigentlich ein bisschen eine gute Überleitung zu dem, was Manuel noch geschrieben hat. Ne? Aber wollen wir, weil das Derby d'Italia noch schnell zumachen, hast du da noch einen Punkt, den du loswerden willst?
Genau. Einen Spiegelstrich hatte ich mir noch notiert und zwar Renato Vega. In ein, zwei Situationen ist der so mit nach vorne gegangen, so was auf der anderen Seite dann auch Bastoni gemacht hat und hat auch so Spieleröffnung gemacht und da dachte ich, natürlich jetzt nicht in der Klasse, wie Calafiori bei Bologna gespielt hat, aber dass der so die Rolle eingenommen hat, die Motta von dem Innenverteidiger, der sich in den Spielaufbau einschaltet, das erwartet so, weißt du?
Naja.
Und der hat ja auch, ich glaube, in Basel hat er auf der 6 gespielt, bei Chelsea hat er meistens als Linksverteidiger gespielt. Also der hat auch das technische Vermögen und die Dynamik, glaube ich, das so zu machen. Und da könnte ich dann habe ich mir so gedacht, jetzt kann ich verstehen, warum Motta ihn vielleicht wollte.
Okay, okay.
Wenn sie den jetzt nicht krass über den grünen Klee loben oder so und oder sagen, das ist jetzt der Nächste, der sich entwickelt wie Calafiori, aber scheint mir so, als würde er die Qualitäten mitbringen, die Motta da haben möchte.
Okay, ja, spannend, werde ich mal beobachten oder ich gehe nochmal in meine Datenbank und gucke mir die Basel-Spiele an, das ist schon ein paar Tage her. Ach komm, aber um es ganz rund zu machen, bevor Manuel drankommt, machen wir noch Francesco, der geschrieben hat, ciao ragazzi, nachdem das mal wieder ein ordentliches Spiel und ein überraschender Sieg im Derby d'Italia war, mal wieder eine Idee für den Folgentitel. Und das nehmen wir natürlich sehr gerne. Wie gesagt, die Community trägt und macht diese Folge. Er schreibt, eat up and dance with me. Weil Motta ja Team und Staff zum Essen eingeladen hatte. Aha, wusste ich nicht, aber... dann ist es wohl so. Und Colo die Abwehr austanzt. Ganz romantisch zum San Valentino. Erst essen, dann tanzen gehen und dann Serie Amore machen. Saluti.
Sehr schön.
So, jetzt kommen wir zu Manuel. Und das ist sehr gut, denn Manolo hatte ja auf seinen Hassliebesbrief über Juve auch schon aktiv nachgefragt, ob es denn Antworten gab. Und es gab vor allem eine sehr ausführliche von Manuel und die gebe ich jetzt mal zum Besten. Liebe Serie Amore Community, ich habe mir gerade die neueste Folge angehört und als Juventino seit Kindheitstagen kann ich die Kritik von Manolo so nicht stehen lassen. Also ihr merkt schon, in welche Richtung das geht. Erstens, Management. Wie kann man noch immer einem Agnelli hinterher trauern? Dieser Mann hätte Juve für mehr Macht und Kohle ohne zu zögern fallen gelassen. Ja, er saß immer auf der Tribüne und war sicher näher dran als Elkan, aber er war zum Ende hin größenwahnsinnig und ging über Leichen. Der lächerliche Logowechsel, das Absägen von Del Piero bis hin zu den hässlichen Trikots ohne Streifen und dem Ronaldo-Transfer. Agnelli hat es ja sogar geschafft, die Kurva aus dem Stadion zu vertreiben. Diesen Mann ging es nur noch um den Aktienkurs und Macht. Nicht zuletzt war er der Hauptstrippenzieher, wenn es um eine Super League ging. Zweitens, Trainer. Wie kann man einen Allegri noch hinterher trauen? Dieser Mann hatte keine Spielidee, immer wieder dieselben Ausreden und erfolgreich war er auch nicht mehr. Und das für einen hochdotierten Vierjahresvertrag. Da habe ich dann doch lieber einen Motta an der Seitenlinie stehen. Motta hat eine Spielidee, die vor der seines Vorgängers nicht weit entfernt sein könnte, die von der seines Vorgängers nicht weiter entfernt sein könnte als Weiß von Schwarz. Mit diesem Spielkalender ist es nun einmal sehr schwer, diese neue Idee umzusetzen, wenn du im Training nichts einstudieren kannst und immer nur im Spielvorbereitungs- und Regenerationsmodus bist. Dieselbe Ungeduld hatte man auch schon mit Sarri, in Klammern Scudetto, und Pirlo, Coppa Italia und CL-Quali. Bitte gebt dem Mann Zeit und einen Kader, den er für seine Spielidee braucht, das bekommst du nicht in 7 bis 8 Monaten auf die Reihe.
Dazu drittens, vielleicht ein kurzer Einwurf, dass jetzt so die letzte Saison unter Allegri teilweise in den Kommentaren von Juve-Fans auch verklärt wird, also aus meiner Sicht verklärt wird, finde ich auch sehr überraschend, denn also da haben wir ja auch vernichtende Kritik in unseren Folgen hier eingesprochen bekommen teilweise.
Ja, das stimmt. Drittens, Transferpolitik. Ja, ich bin auch kein Freund der Entitalienisierung unseres Vereins, aber wie kann man dann den Wechsel von Szczęsny zu Di Gregorio kritisieren? Den Polen in allen Ehren. Guter Mann, aber bei weitem nicht Weltklasse. Da macht sich der jüngere Di Gregorio vielleicht der übrigens eine sehr gute Saison spielt. Fagioli und Miretti bekamen doch unter Allegri auch kaum die Chance. Beide sind gute Fußballer, aber die es jetzt schreien, weil solche Spieler verkauft werden, sind doch auch die Ersten, die schreien, wenn diese Spieler Stammkräfte bei Juve sind und man am Ende nur Sechster wird. Thuram, Conceição, Koopmeiners und Kalulu sind absolute Top-Transfers. Diese Spieler können sich entwickeln und in das System Motta reinwachsen und uns viel Freude bereiten. Nico Gonzalez ist eine gute Alternative. Douglas Lewis gemeinsam mit Alicia Lehmann ein Marketing-Gag. Die Wintertransfers sind aus der Not herausgeboren. Was sollst du machen, wenn Zirkzee lieber bei United die Bank drückt und Calafiori in England das wahrscheinlich Doppelte verdienen kann? Damit muss man einfach leben. Chiesa hat sich verzockt. So gern ich den Jungen mochte... Klammer auf, meine letzten 3 Trikots waren Chiesa, Fagioli, Miretti, Klammer zu, aber der bringt ja auch im Liverpool keinen Fuß aufs Feld. Schade drum, aber für Juve war das die richtige Entscheidung. Man muss dem Ganzen einfach mal Zeit geben. Diese Denke, was Allegri mit dem Kader nicht alles erreicht hätte, ist doch das das Kondom auf dem des Fortschritts. Allegris Steinzeitfußball, ich lese es gerade zum ersten Mal, weil Marius das mir geschrieben hat. Allegris Steinzeitfußball ist Gott sei Dank Geschichte und dass der Mann seit 2015 für keinen Club außer Juve interessant ist, spricht Bände. Kosten, Nutzen stehen da nicht dafür. Wenn Motta uns unter die ersten vier führt ins Coppa-Finale, kommt mir das, wir das Achtelfinale erreichen und uns dort gegen Inter oder Arsenal gut verkaufen, war das eine gute Saison. Ja. Hat auch seine Punkte. Ihr kennt alle meine Theorie zu Trainer, Konstanz, Zeit geben etc. als alter Thomas Schaaf-Fan. Wenn was Gutes entstehen soll, braucht es Zeit, Ideen und Struktur. Und das ist tatsächlich manchmal natürlich bei Traditionsvereinen dieser Größe nicht ganz so leicht. Wir springen jetzt noch einmal schnell durch den restlichen Spieltag. Ergebnisdiensttechnisch, freitagabends ging es los. 5 Tore bei Bologna-Torino hätte, glaube ich, niemand so mitgerechnet. Ndoye mit der Führung, Vlašić mit dem Ausgleich. Dann dreht Torino sogar die Partie. Elif Elmas, ganz genau, der spielt es für den Toro. Ehe Ndoye seinen Doppelpack schnürt per Strafstoß und in der Nachspielzeit ein Eigentor Biragis. Ganz genau.
Auch für den Toro jetzt, ja.
Ja. Und 3 Punkte für die Rosso Blu. Kann man so
da
machen.
Zeigt die Kurve weiter nach oben.
Absolut. Atalanta, weiß ich nicht, ob man sich da dann schon mal ein bisschen im Kopf beim Rückspiel gegen Brügge war. 0-0 gegen Cagliari, die weiterhin einen guten Job machen gegen Spitzenteams, auch wenn es Marius nicht gefällt.
Ja. Atalanta. Sehe ich nicht mehr als Konkurrenz aktuell.
Okay. So. Atalanta drücken wir natürlich dann unter der Woche die Daumen gegen Brügge. Wäre schon schön, wenn das jetzt nicht alles innerhalb von 3 Wochen so dahin geht bei La Dea. Lazio-Napoli, auch natürlich ein Spitzenspiel. Heute aber war Derby d'Italia im Fokus. 2-2. Und ehrlicherweise, von dem, was ich gesehen und gelesen habe, ist Napoli mit diesem Auswärtszähler im Olympico gut bedient. Gustav Isaksen in der 6. mit dem 1-0. Chuck Raspadori liefert, wenn er mal ran darf, in der Startelf mit dem Ausgleich in der 13. Dann geht Napoli tatsächlich auch in Führung durch ein Eigentor Marušić und Bulaidir.
Das übrigens, das muss man sich auch nochmal angucken. Der Ping-Pong von Mario Chilas Gesäß okay. auf ihn. Also das wirklich das Kacktor des Wochenendes. So.
Okay. Und Dia dann mit dem Ausgleich, ja, im Endeffekt sozusagen Napoli bis kurz vor Schluss in Front gelegen, aber wenn man sich so die Statistiken durchliest und wie das Spiel abgelaufen ist, war das dann doch eher mal wieder ein sehr passives Auftreten einer Konte-Mannschaft. Aber im Endeffekt, wie gesagt, Punkt auf Inter gut gemacht, summa summarum an diesem Wochenende.
Ist, ja. Kann man, muss man so sehen. Ich glaube, Neres ist auch verletzt jetzt und er konnte halt so ein bisschen umgestellt, mit 2 Stürmern gespielt, mit Raspadori eben von Anfang an. Also vielleicht da auch die Systemumstellung. Keine Ahnung. Christian hat uns auf jeden Fall geschrieben. Ihr erinnert euch vom Lazio-Schwerpunkt. Hallo ihr beiden. Lazio heute mit einer aus meiner Sicht hervorragenden Leistung. Beide Gegentore maximal unglücklich, stimmt. Das zweite ein absolutes Kacktor, genau. Ja, da habe ich die Inspiration für den Satz her. Tolles Spiel beider Teams. Saisonbilanz jetzt 3 Spiele gegen Napoli, 2 Siege, 1 Unentschieden. Das kann sich sehen lassen. Man sieht, was ohne englische Woche und ohne Doppelbelastung möglich ist. Schönen Abend und liebe Grüße.
Liebe Grüße auch. Kann man so stehen lassen. Milan 1-0, Arbeitssieg gegen Hellas Verona, Santiago Jiménez, 75. mit dem Tor des Tages. Die Markschen Takes dazu haben wir schon eine Weile nicht mehr gehabt, ne?
Ja, ich dachte mir, dass muss ja über den einen Gewinner des Spieltags dann vielleicht auch noch ein Wort mehr verlieren, aber ich habe das Spiel nicht gesehen, weil ich auf Konzert war am Samstagabend.
Ja, ich weiß nicht. Also, sag ich mal, erstes Mal seit 5 Monaten 2 Siege in Folge. Guck mal hier, das sagt schon einiges. Mhm. Ist das jetzt schon eine Serie? Fragezeichen. Dann schreibt er zweites Tor von Santi im zweiten Spiel. Jo. In der Liga.
Und auch, das war auch top rausgespielt, muss man auch dazu sagen.
Okay. Leistung war stabil, aber weit von gut. Aber am wichtigsten sind die 3 Punkte. 4. Dienstag den Bock umstoßen gegen Feyenoord.
Thomas Doll grüßt auch.
Da gab es tatsächlich jetzt ein bisschen Trouble, weil laut Sky-Berichten Milan so ein wenig unglücklich darüber war, dass Conceição nach Portugal abgereist ist, um da der Beerdigung von Jorge Nuno Pinto Vitor da Costa beizuwohnen, langjähriger und legendärer Porto-Präsident. Die Zitate, die sie offiziell rausgegeben sind, sind, ja, die werden schon vorbereitet sein, man kann ihm das nicht verwehren, pipapo. Ehrlicherweise, ja, klar ist es Trainings dann nachmittags, aber ich würde jetzt in der Stelle einfach mal die Mannschaft, ich wiederhole mich da, in die Pflicht nehmen. Mhm. Dann sollen die sich mal am Riemen reißen und ordentlich Fußball spielen und vor allem vielleicht auch mal wieder mit bisschen besserem Arbeitsethos zu Werke gehen.
Vermutlich hat Conceição auch einen Staff, der aus relativ vielen Leuten besteht, die seine Arbeit da auch vollziehen können. So.
Como gewinnt bei der Fiorentina 2-0. Hassan Diao und Nico Paz mit den Toren. Die Fiorentina ohne den gesperrten Moise Kean strauchelt mal wieder. Zweite Niederlage in Folge.
Ja, und ich sag letzte Woche noch, dass Como gegen die Großen immer verliert.
Ja.
Haben sie wieder auf uns gehört, ne?
Ja, so sieht's nämlich aus.
Die beiden Baller, Diao und Paz, also das sind so Hausmarkentransfers oder ist das, weißt du, was ich damit sagen will?
Ja, ja.
Also Hausnummern, so.
Hausnummern, ja. Monza Lecce, das war eine Nummer. 0-0.
Ja, das und das nächste Spiel, das fand ich beides gut, so.
Udinese Empoli 3-0, Doppelpack Jürgen Ekelenkamp und Florian
Hertha-Legende.
Die Hertha-Legende, ja. Oh, den habe ich mal interviewt, als er bei der Hertha gespielt hat. Da kam er zum Interview, hieß davor, ja, aber Englisch fühlt er sich sicherer. Und das hat viel gebracht, das Interview. 3-0, genau. Empoli seit dem Sieg gegen Hellas am 8. Dezember mit 8 Niederlagen und 2 Unentschieden. Eieiei. Die Stimmung danach bei Trainer und Mannschaft laut Interviewaussagen aber positiv, weil die Einstellung gestimmt hat.
Ja.
Oh, italienischer Heidenheim.
Roberto D'Aversa hat irgendwie gesagt, es hört sich zwar komisch an, aber nach dem Spiel bin ich mir sicher, dass wir drin bleiben.
Okay. Ja gut, dann keine italienische Heidenheim. Die waren schon ein bisschen niedergeschlagener, weil die sich es nicht so richtig erklären konnten, woran es liegt. Komm, wir machen es auch schnell. Parma, Roma, 0-1, Mattia Solé. Und der Spielfilm dazu hin, lieber Marius, war erst ein Elfmeter, den es hätte geben sollen, dann wird dieser zurückgenommen. Dadurch gibt es aber auch nicht nur Gelb für Giovanni Leoni, sondern Rot, weil es eine Notbremse ist und den Freistoß von außerhalb des Strafraums.
Im Strafraum hätte es Gelb gegeben?
Ja.
Ja, okay.
Genau. Weil es, glaube ich, trotzdem ballorientiert war, das Tackling. Aber so ist es dann halt, da soll es dann ja keine Doppel-Dreifach-Bestrafung geben.
Naja.
Und aber den Freistoß hat er dann reingehauen.
Ja, genau. Und macht ja auch nichts, weil Innenverteidiger brauchen wir auch gerade nicht so.
Also perfekt. Na, läuft alles. Und ganz lustig, ich habe mir vom Interview von Solé angehört, der dann erzählt hat, dass die Kollegen Paredes und Mancini auf ihn eingeredet hätten, dass er nicht schießen soll. Und er hat gesagt, er hat letzte Saison gegen Cagliari einmal im Frosinone-Trikot noch von einer fast ähnlichen Stelle schon getroffen und hat dann zu denen gesagt, ich habe von hier schon mal getroffen, lass mich in Ruhe. Oh, ne? Hat ihn reingewemmst.
Matthias Solé, der Marcelo Diaz der Roma.
Ja. Oh Gott. Nee. Ja. Gut. Dann hätten wir das. Genoa Venezia steht noch aus zum Zeitpunkt der Aufnahme. Und damit entlassen wir euch in die Woche der Champions League und Europa League Playoffs. Wie gesagt, Juve, PSV. Nein, das stimmt nicht. Das ist noch da sind noch die Daten der letzten Woche drin, sehe ich gerade. Weil sonst, ich bin gerade kurz ein bisschen erschrocken. Ja, Mittwoch arbeite ich, nicht am Dienstag. So. Aber Dienstag kann man sich sozusagen volles Programm. Die Italiener geben 18:45 Milan gegen Feyenoord und dann zu 21 Uhr Atalanta, Club Brügge. Ehrlicherweise Bayern, Celtic und Benfica, Monaco an dem Tag, weiß ich nicht, ob man das braucht. Und Mittwoch könnt ihr, so ihr denn mögt, PSV Juve mit mir verfolgen oder das Ganze natürlich auch in der Konferenz. Oh, Real Man City ist zeitgleich. Das ist natürlich auch was. Und die
aber
Roma,
das ist ja schon entschieden. Also.
Das ist schon entschieden, weißt du?
Oder?
3-2 Real, meinst du, die lassen sich das nicht nehmen?
Nee.
Was haben wir am Wochenende? Oh, Lecce, Udinese, Kracher am Freitag zum Auftakt.
Da schalten wir ein, ne?
Da schalten wir ein. Es sind gar nicht so viele Top-Spiele dabei. Nee, es sind gar keine. Gar keine, wo ich jetzt sagen würde, das ist alles oben gegen unten, Mitte gegen Mitte. Ja. Mal gucken.
Vielleicht mal gucken, Sonntag 12:30 Como Napoli könnte zumindest spielerisch vielleicht ganz nett werden.
Ja, stimmt. Ja, mal sehen, wenn Conte mal wieder will.
Parma kann gerne den Drive aus dem Bologna-Team nehmen. Das wäre okay für mich. Wird bestimmt passieren. Aber ist ja auch ein Derby, ne? Ich meine, das schreibt ja auch seine eigenen Gesetze oder so.
So. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bleibt gesund. Tschüss.
Macht es gut. Bis dann.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo.